Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
In der heutigen Ausgabe der Plattform, zu der Sie Friedrich Hoog ganz herzlich begrüßt, geht es um ganzheitliche Medizin. Das ist zunächst einmal ein wolkiger Begriff, der aber immer mehr en vogue zu sein scheint. Wir wollen den Blick dafür schärfen, was sich dahinter verbirgt. Ich freue mich sehr auf Herrn Dr. Matthias Meyer. Ganz herzlich willkommen bei Radio Free FM.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Es ist ein spannendes Thema, das im Prinzip alle Menschen betrifft. Gesundheit. Bevor wir einsteigen in das Thema, sagen Sie doch mal ein bisschen was über sich selbst, wo Sie herkommen, wo Sie studiert haben, was Sie für eine Laufbahn absolviert haben und was Sie jetzt konkret machen als Arzt.
Also geboren bin ich in Ostwestfalen, in der Nähe von Gütersloh. Habe dann in Mainz studiert am Rhein und bin dann nach 5 Jahren Studium für 1 Jahr nach New York zu einer Forschungstätigkeit gereist. Da habe ich mich mit experimenteller Herzchirurgie auseinandergesetzt und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland, habe dann mein letztes Studienjahr gemacht. Das habe ich aufgeteilt in verschiedenen Tertialen und da war ich in Trier und am Bodensee in New York und in Kapstadt. Und danach habe ich dann in der Universitätsklinik Köln meine unfallchirurgische Tätigkeit angefangen, habe dann nach 2,5 Jahren in die Uniklinik in Basel gewechselt, habe dann noch 2 Jahre sozusagen in der Schweiz in der Notaufnahme verbracht und habe dann noch meinen Facharzt in Villingen-Schwenningen im Schwarzwald gemacht. Das war dann insgesamt knapp 7 Jahre Unfallchirurgie, Notaufnahme und Intensivmedizin. Und dann habe ich mich entschieden, noch einen zweiten Facharzt zu machen, den habe ich hier in Ulm dann durchgeführt an der Uniklinik im RKU. Und in dieser Zeit habe ich mich vor allen Dingen mit den manualmedizinischen Methoden auseinandergesetzt. Das heißt, die manuelle Medizin, wie die deutschen Ärzte es auch im Rahmen der Ärztekammerfortbildung lernen. Ich habe mich dann mit der amerikanischen Osteopathie noch befasst, mit der Kinderosteopathie, mit der Sportosteopathie und dann auch mit der amerikanischen Chiropraktik. Und dann habe ich angefangen, das auch an Patienten sozusagen zu üben, beziehungsweise das Ganze so zu machen, dass ich merke, dass das auch den Leuten etwas bringt. Und als ich gemerkt habe, dass ich damit auch viele Symptome beeinflussen konnte, von denen ich vorher nicht gewusst hatte, dass das überhaupt geht, habe ich mich irgendwann entschieden, dann eine eigene Praxis zu gründen. Und die haben wir jetzt seit über 1 Jahr. Die ist hier in Ulm am Ehinger Tor. Und da bin ich jetzt.
Sie waren Oberarzt hier in Ulm. Und warum haben Sie dann den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt?
Ja, ich habe gemerkt, es zieht mich ein bisschen weg von der klassischen Medizin, wie sie es in der westlichen Welt eigentlich schon seit knapp 120 Jahren gibt. Dieses Symptomtherapieren, habe ich gemerkt, führt eigentlich gar nicht zu einer Gesundung des Menschen. Und wenn ich aber die Ursache für das Problem finde und das Problem löse, dann lösen sich meistens auch die einzelnen Symptome aus. Und da kommen wir auch in den ganzheitlichen Blickwinkel, der Symptome nicht unbedingt als eigenständige Erkrankung sieht, sondern nur als Ausdruck eines darunterliegenden Problems. Und ich fand es für mich einfach befriedigender, zu sehen, wie die Menschen langsam wieder in einen anderen gesundheitlichen Zustand kommen. Und so war es dann auch für die Patienten.
Sie haben gesagt, wir bezüglich der Gründung der Praxis, wer ist mit dabei?
Na, ich habe meine Frau, die mit in meiner Praxis oder nicht in unserer Praxis tätig ist. Sie ist vor allen Dingen für Psychotherapie und Gesprächstherapie zuständig. Es sind aber genau genommen getrennte Räumlichkeiten und auch für die Ärztekammer getrennte Praxen, weil ich Arzt bin und meine Frau einen Heilpraktikerabschluss hat. Und das wird von der Ärztekammer nicht erlaubt, dass man zusammen Praxen betreibt. Deswegen wurde das alles getrennt. Aber wir haben diese Räumlichkeit zusammen.
Es hat Sie schon in die Schweiz gezogen und in die USA. Wie kommt das?
Also ich bin halb Amerikaner, das heißt, ich bin als Kind auch schon hin und her gereist, war auch in den USA in der Schule, auch in der Highschool und auch eben in als Forschungstätigkeit in New York und bin zweisprachig aufgewachsen. Texas liegt mir auch so ein ganz klein bisschen im Blut, auch wenn ich mich doch deutlich mehr zu Deutschland hingezogen fühle. Aber dieses Weltoffene, das gefällt mir schon ganz gut. In der Schweiz war es damals so, dass ich da auch einige Freunde hatte, die nach Zürich und nach Basel gezogen sind. Und ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren, auch eine andere Sichtweise. Ich hatte das Gefühl, wenn ich verschiedene Möglichkeiten, Dinge zu sehen, für mich verinnerlichen könnte, dass ich dann auch ein etwas ganzheitlicheres Bild entwerfen kann.
Sie haben also international Erfahrung gesammelt und ganz unterschiedliche Mentoren und Professoren erlebt. Wo kam ursprünglich Ihr Interesse an Medizin her? Also noch vielleicht vor dem Studium?
Also ursprünglich würde ich sagen, dass das hauptsächlich aus meinem Interesse an Sport kam. Ich selber war früher sehr sportlich aktiv, war auch schon bei den Europa- und Weltmeisterschaften der Amateure im Schwimmen, habe Ironman-Training und Wettkämpfe mitgemacht und habe mich sehr viel mit Sportlern und Sportmedizin befasst und habe dann gemerkt, dass so die Idee, Sportler zu betreuen oder auch zu behandeln, für mich sehr attraktiv schien. Und dann habe ich mich ein bisschen informiert, wie das Ganze funktionieren soll. Und es geht natürlich dann nicht ohne Medizinstudium. Und weil ein guter Freund von mir auch Medizin studieren wollte, haben wir uns dann zusammengesetzt und gesagt, was machen wir jetzt? Und ich bin nach Mainz, er nach München. Und so war ich dann in Mainz, habe natürlich dann da auch meine Freunde sozusagen kennengelernt und habe dann das durchgezogen. Und jetzt bin ich auch Sportmediziner, habe auch einen Kurs für Profisport. Das heißt, ich bin zertifizierter Mannschaftsarzt für Profisport und habe auch einige Sportler, die zu mir kommen, um ihre Leistungen möglichst noch zu verbessern. Und das, was ich mache, ist halt gerade für Sportler relativ interessant.
Wir wollen heute uns über ganzheitliche Medizin unterhalten. Ehe wir in die Details einsteigen, können wir das Thema vielleicht ein bisschen umreißen. Davor spielen wir aber ein bisschen Musik. Und wenn Sie mit Amerika gut verbunden sind, dann mögen Sie sicher Woodstock. Also, Matthews, Southern Comfort.
Jawohl.
Ja, ich habe so das Gefühl, die Mamas und Papas haben sich da dazwischen geschoben. Got a feeling. Radio Free FM, die Plattform mit Dr. Matthias Mayer und ganzheitlicher Medizin. Herr Dr. Mayer, was ist denn grundsätzlich zu verstehen unter diesem Begriff ganzheitliche Medizin?
Ja, ich habe das als Student und auch als Arzt nachher nie so richtig verstanden, was es bedeutet. Es wird auch einem im Studium nicht wirklich beigebracht. Es ist ja überhaupt so eine Sache, dass in unserem klassischen Medizinstudium naturheilkundliche Verfahren keine große Rolle spielen. Das ist in den USA teilweise anders. Die haben sogar einen Medizinstudiumgang nur mit Naturheilverfahren. Das heißt, die kümmern sich da viel, viel mehr um ganzheitliche Methoden, sei es Akupunktur, Chiropraxis, Ernährungskunde. Und ich glaube, das ist auch vielleicht dass der Begriff Ganzheitlichkeit, dass man da herausfindet, wo die Ursache eines Problems herkommt. Und es gibt grundsätzlich drei große verschiedene Bereiche von Stresssituationen, die der Körper ausgesetzt sein kann. Das eine ist das Emotionale, das andere ist das Chemische und das andere ist das Körperliche. Und wenn einer von diesen einen Stress auf den Körper ausübt, dann haben sie eine Stressreaktion im Körper. Und diese zu finden oder rauszufinden, woher dieser Stress kommt und diesen zu nehmen, führt dazu, dass das zentrale Nervensystem langsam Heilung initiiert. Und dazu ist wichtig zu wissen, dass das zentrale Nervensystem aus Gehirn und Rückenmark besteht. Und das ist bei uns von Knochen umhüllt, also von Schädel und von unserer Wirbelsäule und unserem Becken. Und von jedem Wirbel kommt eine kleine Nervenwurzel raus, die irgendwo hingeht und irgendwas macht. Und wenn Sie an der Stelle, wo der Nerv rauskommt, eine kleine Fehlschlung haben, sei es zum Beispiel durch einen Unfall oder durch Degeneration von Bandscheibengewebe, durch Fehlhaltungen, durch eine schlechte Ernährung kann sowas auch passieren, dann haben Sie da einen Druck drauf, der da nicht hingehört. Und dann wird dieser Nerv etwas schlechter funktionieren und den Ort seiner Nervenversorgung nicht mehr zu 100% erreichen, sondern vielleicht nur noch zu 90 oder 80 oder 60%. Und wenn das zum Beispiel der Nerv ist, der aus der oberen Brustwirbelsäule zum Herz zieht, dann kann es sein, dass sich Herzrhythmusstörungen entwickeln. Wenn das aus dem siebten Halswirbel kommt, dann ist es häufig mit Schilddrüsenproblemen vergesellschaftet. Der sechste Brustwirbel macht häufig Magenprobleme. Und das kann man dann einfach von Segment zu Segment ganz anatomisch verfolgen, welche Symptomatik welchen Wirbeln zugeordnet werden kann. Und ich kümmere mich vor allen Dingen darum, dass diese Fehlstellungen wieder rückgängig gemacht werden, so gut ich kann. Wenn ich das schaffe und der Nerv weniger Druck hat, dann wird er auch bessere Signale zu seinem Ort des Geschehens hinsenden können und dann fängt er an, dieses Gewebe zu regenerieren. Das geht sogar so weit, dass ich nachweisen konnte, dass Bandscheibengewebe sich aufbaut nach einem Bandscheibenvorfall. Normalerweise wird man dann operieren, wenn eine Lähmung zum Beispiel dazugehört oder wenn eine Taubheit da ist, wird ja normalerweise nicht davon ausgegangen, dass dieses Bandscheibengewebe sich wieder aufbauen kann. Aber es geht. Und wenn das funktioniert, wir wissen ja auch, dass Knochen regeneriert oder Haut regenerieren kann, dann denke ich, kann auch alles andere Gewebe regenerieren. Und das ist ein spannendes Thema, weil wenn man dann rausfindet, wo der bestmögliche Ansatz zur Behandlung ist, dann kann man eben aus ganzheitlicher Sicht und nicht mehr fachgebunden, also ich bin kein Spezialist dann für irgendein Symptom, sondern ich versuche, den gesamten Menschen zu behandeln.
Ja, mit welchen Symptomen kommen denn die Patientinnen und Patienten zu Ihnen in die Praxis?
Weil ich ja eigentlich Orthopäde und Unfallchirurg bin und viel in der orthopädischen Rehabilitation gearbeitet habe und zudem chiropraktische und osteopathische Verfahren anwende, kommen die meisten auch wegen Rückenschmerzen. Allerdings ist ja auch ein Schmerz nur ein Symptom eines darunterliegenden Problems, genauso wie viele andere Symptome auch. Und mittlerweile ist es so, dass viele mit Schwindel oder mit Tinnitus, mit Herzrhythmusstörungen, mit Arthrose, mit Rheuma, ich habe jetzt ein paar Patienten mit Panikattacken, mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Verdauungsstörungen ist auch ein Riesenthema. Kopfschmerzen. Es ist nicht mehr fachgebunden. Also wenn man diese translationale Medizin betreibt, das heißt eine Interaktion von verschiedenen Fachbereichen, dann verschwindet so ein bisschen diese Grenze zwischen den einzelnen Spezialisierungen. Und das ist ja auch so ein bisschen dieser Ansatz der ganzheitlichen Medizin, dass man nicht mehr sich in kleine Fachbereiche spezialisiert, sondern einen gesamtheitlichen Blickwinkel auf den Menschen wirft.
Wie steigen Sie denn ein? Stichwort Anamnese. Sie müssen herausfinden, wo letztendlich die Fehlstellung oder die Ursache liegt. Wie kann man das bewerkstelligen?
Genau. Also ich höre mir natürlich erstmal an, was der Patient für eine Geschichte hat. Das ist ganz wichtig. Und versuche herauszufiltern, ob es da eine körperliche Ursache für diese Problematik gibt. Ob der Patient zum Beispiel einen Sturz in der Vergangenheit hatte, einen Auffahrunfall, was die Fehlstellungen erklären könnte. Ich gucke mir an, wie der Patient sich ernährt. Ich frage auch nach emotionalen Problematiken, die das zusätzlich verschlechtern könnten. An diagnostischen Maßnahmen mache ich immer, wenn es geht, ein Ganzwirbelsäulenbild. Das heißt, ich gucke von, Augenhöhle etwa bis zum unteren Becken, dass ich das alles auf einem Bild habe, weil dann sehe ich den Menschen als Ganzes. Also das gesamte zentrale Nervensystem auf einem Bild ist für mich ein bisschen einfacher als eine MRT-Untersuchung oder eine CT-Untersuchung, weil das immer Schichtaufnahmen sind. Ich müsste alle Schichten durchblättern und ich sehe nie das gesamte Problem auf einem Bild. Und wenn ich das habe, gibt es noch die Möglichkeit, das autonome Nervensystem zu messen. Und da ist es wichtig zu verstehen, dass das autonome Nervensystem ist ein ganz alter, ursprünglicher Teil, der für Stressreaktionen und für Heilung zuständig ist. Und es gibt da zwei Gegenspieler, den Sympathikus und den Parasympathikus. Wenn ich also einer Stresssituation ausgesetzt werde, dann wird mein Sympathikus aktiv und macht automatisch einen erhöhten Blutdruck, einen erhöhten Blutzucker, erhöhtes Cholesterin. Die Schilddrüse wird allerdings runterreguliert, genauso wie Verdauung und Schlaf, weil im Rahmen einer Stressreaktion sind das Dinge, die sie nicht gebrauchen können. Und wenn der Stress wieder nachlässt, dann fängt der Parasympathikus wieder an, Verdauung und Heilung und Schilddrüse und Wachstum, das alles wird dann wieder stimuliert. Und somit sollte normalerweise eine Balance zwischen diesen beiden Gegenspielern des autonomen Nervensystems stattfinden. Wenn aber der Stress einen nicht loslässt, wie zum Beispiel ein körperlicher Stress direkt an der Wirbelsäule lokalisiert, der eben diese Nerven in einen physischen Stress bringt, dann haben Sie eine ständige Stressreaktion. Das heißt, Sie werden dann ständig Probleme mit Blutzucker, Cholesterin, Blutdruck, Herzrhythmus und Schilddrüse und Verdauung und Schlaf haben. Und dann haben Sie im Prinzip 7 oder 8 verschiedene Diagnosen und können dafür auch 7 verschiedene Medikamente nehmen. Aber wenn das Problem, das ursprüngliche Problem, die all diese Symptomatiken erst auslöst, nicht angegangen wird, dann haben Sie keinen ganzheitlichen Ansatz. Und das Hauptproblem in meiner Praxis sind die körperlichen Fehlstellungen an der Wirbelsäule lokalisiert. die versuche ich rückgängig zu machen und damit reduziere ich den Stress auf dieses Nervensystem und kann somit, ohne dass ich das selbst steuere, aber diese Stressreaktion wird dann langsam nachlassen und das zentrale Nervensystem des Patienten wird dann die Arbeit der Regeneration und der Heilung für den Patienten selbst machen. Das heißt, ich kann gar nichts heilen. Das kann nur das Gehirn und das zentrale Nervensystem des Patienten an sich selbst.
Sie sprachen von einem Bild, das Sie sich machen von dem Patienten. Was muss der Patient alles durchlaufen? Welche Untersuchungen, bis Sie sich ein endgültiges Bild von ihm machen können?
Eigentlich nur die Röntgenaufnahme und dann messen wir auch das autonome Nervensystem. Das ist eine Technik, die aus den USA kommt, ist auch nicht so alt, ursprünglich gedacht für Astronauten, es kommt von der NASA, ist allerdings in den USA auch von Chiropraktikern, von vor allem auch Sportmedizinern und Psychologen in Gebrauch, weil es praktisch die Stresssituation des Menschen darstellt als Bild. Man kann sich das vorstellen, dass in der Mitte dieses Bildes ein kleiner grüner Kreis ist und darum herum ein gelber und dann ein orangener und dann ein roter. Und der Patient befindet sich irgendwo auf diesem Bild. Und es kann sein, dass er in einem sympathischen Stress ist. Es kann sein, dass er in einem parasympathischen Stress ist. Es kann sein, dass das Nervensystem hochaktiv ist oder niedrig aktiv. Und anhand dieses Bildes und ein paar anderen Dingen kann ich dann feststellen, ob der Patient überhaupt gestresst ist. Und wenn ja, wie weit? Und ob der Akku sozusagen voll ist oder leer? Und man kann sich das vielleicht auch ein bisschen einfacher vorstellen. Manche kennen das, die LMU in München hat mal eine Studie dazu gemacht, wann die häufigsten Herztodesfälle passieren. Und haben festgestellt, dass gerade zu spannenden Spielen während Fußball-, Europa- und Weltmeisterschaften, wenn Deutschland weit fortgeschritten im Halbfinale oder im Finale spielt, es steht 1-1, nach der Verlängerung steht es immer noch 1-1, dann kommt das Elfmeterschießen, nach der ersten Runde 4-4, dann kommt die zweite Elfmeterschießenrunde und dann kommt ein Lattenschuss und ein Zuschauer bekommt plötzlich einen Herzanfall und stirbt. Und dieser Patient war vorher schon nicht gesund. Aber ein emotionaler Stress wie ein spannendes Elfmeterschießen kann schon dazu führen, wenn mein Fass schon ganz voll ist, dass dieser Tropfen reicht, um ein Organversagen herzuleiten. Und das hätte man wahrscheinlich vorher feststellen können, wenn man bei ihm geschaut hätte, wie das Autonervensystem funktioniert. Wo ist er auf diesem Bild? Ist er stark im parasympathischen Stress, wie es sehr wahrscheinlich der Fall ist? Und hat er zusätzlich eine Fehlstellung an der oberen Hals- und an der oberen Brustwirbelsäule, wo die Nerven herkommen, die das Herz steuern? Dann reicht wahrscheinlich ein solch emotionaler Stress aus, um den Tod herbeizuführen.
Sie haben ein Buch veröffentlicht, da wollen wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, aber dieses Bild, das Sie gerade beschreiben, das haben Sie ja auch in zweifacher Ausführung in diesem Buch abgebildet. Und Sie zeichnen den Patienten sozusagen als kleinen weißen Punkt irgendwo ein, im gelben Bereich, im roten Bereich, im ganz dunkelroten Bereich oder im grünen Bereich. Und was können Sie jetzt ganz genau aus der Stellung des Patienten ableiten und wie kommt technisch gesehen eigentlich der Patient an genau die Stelle hin, die ihm sozusagen zukommt?
Also diese Bilder entstehen durch eine Herzfrequenzvariabilitätsmessung. Manchen ist das aus der Trainingssteuerung bei Profisportlern bekannt, dass man da beispielsweise jeden Tag eine Messung durchführt, um zu sehen, ob man im Übertraining ist und sein Trainingspensum dementsprechend anpassen kann. Das ist auch eine Art Stressmessung, ein körperlicher Stress auf den Körper. Und das Gleiche kann ich aber auch für chronische Erkrankungen machen. Das heißt, wenn ich jemanden in diese kleine Maschine die Hand legen lasse, dann misst dieses Gerät die Herzfrequenz und den Abstand zwischen zwei Pulsschlägen. Mal beispielsweise, man hätte einen Puls von 60, dann würde man meinen, dass man jede Sekunde einen Herzschlag hat. Aber der Abstand zwischen zwei Herzschlägen ist dann nicht immer genau 1,00 Sekunden. Er variiert. Mal ist er 0,98, mal ist er 1,02. Und diese Variabilität in Abständen zwischen Herzschlägen nennt man Herzfrequenzvariabilität. Und wie gut diese Variabilität funktioniert, hängt davon ab, wie gut das Nervensystem diese Herzfrequenz steuert. Und wenn beispielsweise die Variabilität sehr niedrig ist, dann ist das ein hoher Indikator für einen Stress. Und das kann mir diese Maschine eben bildlich darstellen, inwieweit diese Herzfrequenzvariabilität funktioniert oder nicht funktioniert. Und daraus errechnet er mir ein Bild. Und wenn jemand im sympathischen Stress ist, dann werden auch sympathische Reflexe aktiv. Und dazu zählen zum Beispiel hoher Blutdruck, hohe Herzfrequenz oder auch Herzrhythmusprobleme, niedrige Schilddrüsenfunktion, hohe Cholesterin, Blutzuckerwerte, Verdauung wird schlechter, Schlaf wird schlechter. Und das sind ja Dinge, die extrem viele Menschen betreffen. Und wiederum das als einzelne Erkrankung zu sehen, kann man machen. Dann gibt es halt für jede Diagnose ein Medikament. Oder man fragt sich, woher kommt denn diese Symptomatik? Ist es vielleicht nur eine Dysbalance dieses autonomen Nervensystems? Und vielleicht hat das ja irgendwo einen Grund. Und wenn man den Grund findet und rückgängig macht, dann kann das Nervensystem auch entsprechend seine Stressreaktion nachlassen und dann ändern sich auch diese Werte. Also auch Schilddrüsenwerte, Cholesterinwerte, Blutzuckerwerte ändern sich, wenn man beispielsweise Fehlschlungen aus der Wirbelsäule entfernt. Und so ist ja witzigerweise auch die erste Chiropraktikerin der USA oder zumindest eine der bekanntesten zu ihrer Tätigkeit gekommen, weil sie, und ich glaube es war 1910 oder so ähnlich, sie hatte einen Diabetes und sie hatte Wunden am Fuß und lila Zehe und das sah schon nicht so gut aus. Die Chirurgen aus der Stadt gaben ihr noch etwa 3 Monate zu leben und ob mit oder ohne Operation, also Amputation des Beines, würde man ja nicht deswegen nicht mehr Lebenszeit sagen. Sie hat dann von ihrem Bekannten empfohlen bekommen, zu einem Chiropraktiker zu gehen und das war relativ unbekannt, was das ist. Und dann ist sie da hingegangen und hat sich behandeln lassen und innerhalb weniger Behandlungen fingen die Beine wieder an rosig auszusehen, die Wunden wurden besser und die Diabetes ist wieder zurückgegangen. Und daraufhin war sie so inspiriert von dieser Geschichte, dass sie selbst Chiropraxis gelernt hat und eine der bekanntesten Chiropraktikerinnen der USA geworden ist und eine der größten Schulen dann aufgemacht hat für Chirotherapie oder Chiropraxis.
Wenn Sie so ein Bild erstellt haben, dann wissen Sie, ein Patient ist in einem gefährlichen oder hochgefährlichen Bereich, aber dann haben Sie ja noch nicht sozusagen gefunden, an welcher Stelle eine Fehlstellung irgendwo ist. Sie müssen ja dann wieder das Röntgenbild heranziehen. Oder wie ermitteln Sie dann die Stelle oder die Stellen, um die es tatsächlich geht?
Das mache ich tatsächlich mit dem Röntgenaufnahme und das mache ich auch eigentlich immer am Anfang, bevor ich jemanden behandle. Ich kann zwar auch ohne Röntgen Leute behandeln, genauso wie es die meisten Osteopathen und Chiropraktiker machen. Aber das Röntgenbild ist mir insofern eine Hilfe, als dass ich dann erstens einen Befund habe, der mir zeigt, wie hoch die Fehlstellung an sich ist. Die kann man ausmessen. Also ich zeichne die Winkel gerade am Bildschirm ein mit dem Patienten neben mir, dass er sieht, wie seine eigene Wirbelsäule aussieht und erkläre ihm dann anhand dieser Fehlstellung, welche Nerven von wo herkommen und wo sie hingehen und welche Symptomatik dem zuzuordnen ist. Wenn ich weiß, dass derjenige dann im autonomen Bild einer Stresssituation ausgesetzt ist, egal ob im sympathischen oder im parasympathischen Bereich oder ob er niedrig aktiv oder nicht niedrig aktiv ist, das sagt mir etwas darüber aus, wie gut die Heilfähigkeit auch funktioniert und wie gut die Tiefschlafphasen funktionieren werden. Jemand im sympathischen Stress wird nachts immer aufwachen und muss dann aufs WC. Jemand im parasympathischen Stress muss vielleicht 10 Stunden schlafen, fühlt sich tagsüber immer noch matt. Und das sagt mir etwas aus, wie gut die Physiologie dieses Menschen funktioniert. Und wenn ich rausfinde, wo der Hauptstressor ist, und meistens ist die Wirbelsäule eine der großen Stressoren dafür, dann sehe ich das auf dem Röntgenbild. Und das mache ich dann rückgängig, so gut ich kann. Und nach einer gewissen Therapieserie kann man ein zweites Bild anfertigen, auf Wunsch des Patienten, wenn man eine Kontrolle haben möchte und man sehen möchte, ja, hat sich denn was verändert? Und das kann man wiederum bildlich darstellen. Und dann zeige ich dem Patienten ein Vorher-Nachher-Bild, so dass man sehen kann, wie viel hat sich geändert. Und meistens ist das auch zu einem Zeitpunkt, wo der Patient sich schon deutlich besser fühlt.
Wie kann man den Fehlstellungen an der Wirbelsäule rückgängig machen, so dass der Patient wieder entspannen kann?
Im Prinzip ist es Chiropraktik. Ich kombiniere so ein paar Griffe aus der manuellen Medizin, die ich hier in Deutschland gelernt habe, von verschiedenen osteopathischen und chiropraktischen Griffen, die ich mehr eigentlich aus den USA kennengelernt habe. Und es ist auch nicht unbedingt eine Frage der Technik, weil diese Techniken beherrschen ziemlich viele Menschen, auch in Deutschland. Aber es ist auch eine Frage der Intensität. Und das ist etwas, das glaube ich zumindest relativ neu ist, dass ich teilweise Menschen habe, die ich 3-mal täglich behandle. Das heißt, wenn jemand einen Auffahrunfall hatte, einen Tinnitus, Sehstörung und starke Gesichtsschmerzen nach einem Auffahrunfall, das ist ja nicht ganz so selten, dann wird in der Halswirbelsäule eine Fehlstellung zu sehen sein. Das ist immer so. Und wenn das jemand ist, der davon abhängig ist, gesund zu funktionieren, wenn sein Job in Gefahr ist, wenn es junge Leute sind, die nicht lange Zeit haben, krank zu sein, die das dringlich verbessert haben möchten, dann kann man mit denen auch eine Intensivtherapie machen. Und dann biete ich zumindest an, dass man das dreimal am Tag macht für 2 Wochen. Das sind 30 Therapien. Man macht vorher und nachher ein Röntgenbild und einen autonomen Nervensystemscan. Und dann ist es meistens so, dass die Beschwerden so nachgelassen haben, dass die Menschen wieder arbeiten können.
Das heißt, man muss mehrere Sitzungen durchlaufen. Kann man dann auch zu Hause noch irgendwie für sich selber nacharbeiten oder das unterstützen?
Also zum einen gibt es auch Menschen, die einmalig kommen und so profitieren, dass sie keine weitere Sitzung für notwendig erachten. Ich habe auch manchmal Patienten, die kommen einmal im Jahr oder einmal im Quartal, nur um das, was sie an Ergebnis nachher erreicht haben, auch zu halten. Und ich gebe dann auch den Patienten auf Wunsch noch Übungen mit, wenn es Sinn macht, um diese Fehlstellungen noch zusätzlich zu verbessern. Es ist ein bisschen schwierig. Erstens muss man das jeden Tag machen. Wir wissen alle, dass so Eigenübungen nicht immer zu 100% konsequent umgesetzt werden. Und zum anderen ist auch nicht jede Wirbelsäulenfehlstellung dafür geeignet. Aber wenn es geht, dann ja.
Was sagt Sitzen sei das Schlechteste für den Menschen, vor allem wenn er arbeiten muss im Sitzen den ganzen Tag, möglicherweise am Computer? Bestimmte Haltung kennt jeder. Was sagen Sie zu dem Thema und was kann man da machen?
Ja, Sitzen ist ja das neue Rauchen, wenn man das so hört.
Genau.
Es gibt, ja, wir sind natürlich nicht zum Dauersitzen gemacht eigentlich. Ne? Unser Skelett ist so aufgebaut, dass wir stehen und laufen sollen. Und so ist es ja wohl seit dem ersten aufrecht laufenden Menschenaffen im Allgäu gewesen, dass wir herumgelaufen sind und stehen müssen. Mittlerweile sind wir ja fast alle gezwungen, irgendwie auch im Berufsleben viel zu sitzen. Und da ist es nicht schlecht, wenn man immer wieder mal aufsteht und sich bewegt, weil der Körper einfach nicht so gebaut ist. Und dieses ständige Sitzen wird auch dann meistens mit einer Fehlhaltung einhergehen. Das heißt, der Kopf wird ein bisschen nach vorne sacken, die Lendenwirbelsäule-Kurve wird sich ein bisschen verflachen, das Becken wird ein bisschen nach hinten gekippt, die Brustwirbelsäule wird flacher. Und das sind alles Dinge, die einen körperlichen Stress auf dieses darin enthaltene zentrale Nervensystem machen. Damit werden sie automatisch auch eine, wenn auch nur leichte, Stressreaktion auslösen. Und das auf Dauer kann natürlich dann zu entsprechenden Symptomen führen. Deswegen Bewegung und Sport, am besten jeden Tag und so lange sitzen, wenn es möglich ist, immer wieder kurz unterbrechen.
Man sagt ja, man kann beim Telefonieren dann aufstehen und ein bisschen laufen oder so. Weil das ist ja etwas, das fast jeden Menschen halt betrifft. Immer mehr Menschen arbeiten im Sitzen.
Ja, genau.
Ja.
Das ist so.
Ich kenne einen Sitz, der ist im Gegensatz zu fast allen anderen Sitzen entspannend. Das ist der Front Row Seat von Richard Marx aus Illinois. Jetzt sind wir wieder bei Ihnen in Amerika. Auch wenn es so klingen mag, das war nix aus der brandneuen CD von Keith Urban, sondern das war Richard Marx aus Illinois von seiner aktuellen CD Limitless mit dem Front Row Seat. Ja, einen Sitzplatz in der ersten Reihe haben Sie immer bei Radio Free FM und im Moment in der Sendung Plattform mit Herrn Dr. Matthias Mayer. Er ist spezialisiert auf ganzheitliche Medizin. Das heißt, vor allem chronische Schmerzen kann er behandeln oder chronische Erkrankungen, die irgendwas zu tun haben mit Fehlstellungen mit der Wirbelsäule. Und es ist eine ganze Latte von Erkrankungen, die letztendlich davon abhängen, ob die Wirbelsäule in Ordnung ist, intakt ist oder nicht. Wie weit reicht das Spektrum? Sie haben schon Tinnitus erwähnt und erzählen Sie doch da mal ein bisschen, wer alles sinnvollerweise sich an Sie wenden kann, wenn er Symptome hat, die vielleicht woanders gar nicht so behandelt werden können, wie der Patient sich das wünscht.
Ja, also im Prinzip alles, denn die Idee dahinter ist ja, dass man das zentrale Nervensystem stimuliert oder zumindest ermöglicht, seine Arbeit durchzuführen. Und da das zentrale Nervensystem alles andere kontrolliert, gibt es dann keine Fachabteilung, keine Diagnosen. Man kann mit allem eigentlich zu mir kommen. Ich habe auch schon kleine Kinder in der Praxis gehabt, die mit einer als Unfallchirurg ist es für mich auch möglich, kleine Ellenbogenverletzungen, aber auch das gesamte Spektrum aller chronischen Erkrankungen, sei es Tinnitus, Schwindel, Kopfschmerzen, Migräne, Zahnschmerzen, wenn die Zahnärzte aber sonst nichts finden, Schilddrüsenprobleme, Schulterschmerzen, Ellenbogenprobleme, Karpaltunnelsyndrom, Taubheitsgefühle, die in die Hände oder in die Beine ausstrahlen, Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle, Herzrhythmusstörungen, Rheuma, Asthma, Verdauungsstörungen, Arthrose, Plattfuß, Hallux valgus, also das ist alles dann nicht mehr so, die Diagnose ist nicht mehr so entscheidend, sondern die Frage ist, warum hat jemand dieses Symptom? Und woher kommt es, dass beispielsweise eine Arthrose mehr rechts als links ist? Oder warum hat jemand einen Hallux auf der einen und nicht auf der anderen Seite? Oder jemand hat ständig Linksbeschwerden, aber nie rechts? Und das sind Dinge, die man in einem Röntgenbild wunderbar darstellen kann und mit einer guten Behandlung fast immer in den Griff bekommt. Es sind von allen chronischen Erkrankungen etwa 97%, die man so verbessern kann.
Sind oft auch Schonhaltungen der Patienten Ursache? Die Patienten denken sich nichts Böses, versuchen sich da vielleicht was Gutes zu tun und machen auf der anderen Seite dann mehr kaputt, als sie eigentlich erreichen damit.
Aber auch Schonhaltungen haben einen Grund. Wenn ich mich in einer gewissen Haltung befinde, dann hat das einen Grund und den sehe ich meistens im Röntgenbild. Also wenn jemand lieber rechts als links sich auf ein Bein stellt oder immer lieber ein Bein über das andere schlägt als andersrum, dann hat das auch einen Grund. Oder wenn ich merke, dass auf der einen Seite mir die Hüfte wehtut und auf der anderen nicht, dann mache ich auch diese Schonhaltung. Aber das hat alles einen Grund. Und wenn man den Grund findet, dann kann man das meistens verbessern.
Der Mensch zu schlau zum Überleben heißt Ihr Buch. Wie kommen Sie auf den Titel? Was ist genau der Inhalt dieses Buches?
Also die Idee dahinter, ursprünglich wollte ich Der kranke Mensch als Titel. Und Der kranke Mensch war aber schon vergeben. Und dann musste ich mir einen anderen Titel überlegen. Und ich kam dann auch im Laufe des Schreibens dann immer mehr auf die Gedanken, dass das, was die Medizin macht, ist ja unheimlich technologisch fortgeschritten. Und da gibt's ja unheimlich intelligente Ideen. Und die ganze Chemie, die dahinter steckt und die Physiologie, das ist schon ziemlich schlau. Und bei all das, was wir auch in der Industrialisierung erreicht haben, auch die Digitalisierung, das ist zwar alles hochintelligent, aber es führt dazu, dass wir immer früher sterben oder immer früher krank werden und auch immer mehr von diesem Gesundheitssystem abhängen. Und in den USA ist jetzt die Prognose, dass das jetzt die erste Generation sein wird, die ihre Eltern nicht mehr überleben. Und das ist, finde ich, ganz gravierend.
Also in welchen Jahren sind diese Leute geboren?
Das ist jetzt die junge Generation, zwischen 0 und 20 etwa. Die Prognose ist, dass viele von denen ihre Eltern nicht überleben werden. Und es gibt ja schon die ersten Beispiele dafür, dass Eltern ihre Kinder zu Grabe tragen müssen.
Bisher ist ja die Lebenserwartung kontinuierlich gewachsen, gestiegen. Man hat es der modernen Schulmedizin zugute geschrieben. Aber wann kommt der Knick?
Eigentlich gibt's keinen Knick. Die Lebenserwartung an sich hat sich eigentlich gar nicht verändert für die Menschen. Was sich aber verbessert hat, ist die Kindessterblichkeit oder die Säuglingssterblichkeit. Und das trägt statistisch dazu bei, dass die Lebenserwartung steigt. Aber wenn man einmal das Kindesalter sozusagen überlebt hat, dann ändert sich die Lebenserwartung schon seit vielen tausend Jahren nicht.
Ja, also ich glaube nur einer Statistik, die ich selber gefälscht habe. Da liegt es dran. Wie ist das Buch aufgebaut? Was kann man genau mit dem Buch anfangen?
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Funktion des zentralen Nervensystems und wie Physiologie überhaupt gesteuert wird. Und da ist ein Teil natürlich das autonome Nervensystem und die Frage, wie adaptiere ich an meine Umgebung? Und wie kann ich es bildlich darstellen? Und was kann ich dagegen unternehmen? Ich habe ein weiteres Kapitel über Mineralien und Vitamine. Also es ist noch nicht wirklich Ernährung, es ist mehr wie funktionieren Mineralien und wie funktioniert Stoffwechsel im Körper, abhängig von dem, was ich zu mir nehme. Ein weiteres Kapitel ist dann tatsächlich die Ernährung. Das heißt, da habe ich ein bisschen Zeit auf Cholesterin verwendet, was ja auch ein Riesenthema ist. Aber auch auf andere Dinge, die im Rahmen der Ernährung eine große Rolle spielen. Emotionen ist dann ein eigenes Kapitel. Wie kann sich emotionaler Stress auf meine Gesundheit auswirken und warum ist das so? Darunter sogar Dinge wie Mikrobiom, Darmversorgung und Darmfunktion, was ja auch ein entscheidender Faktor von emotionaler Gesundheit darstellt. Es gibt ein Kapitel über muss kurz überlegen, über Sport und Bewegung und eins über Impfungen. Und dann habe ich noch ein Fazit geschrieben mit Empfehlungen, wie ich aus meiner Sicht sehe, wie man gesund bleiben kann oder gesund werden kann. Und zum Schluss gibt es noch eine kleine Appendix, chronische Erkrankung A bis Z, in ganz kurz und knapp beschrieben, aus meiner Sicht, wie diese Dinge zustande kommen und wie man sie gut beeinflussen kann, vielleicht sogar ohne medizinische Hilfe.
Kann der Mensch denn irgendwie vorsorglich auf sein persönliches Gesundheitskonto einzahlen durch gute Lebensweise, sei es Ernährung, Schlaf, Bewegung, sonstiges?
Ganz klar. Wenn man sich die Naturheilvölker anschaut, sagen wir mal die Hunza oder die Okinawa-Japaner, da haben sie ja einen überdurchschnittlich großen Anteil von Menschen, die über 100 Jahre alt werden. Und da gibt es kaum chronische Erkrankungen. Wenn sie nicht mit der westlichen Zivilisation in Kontakt gekommen sind, kennen sie keine Demenz oder Parkinson oder Bandscheibenvorfälle, Rheuma, Allergien. Sowas gibt es da überhaupt nicht. Das heißt, da muss man sich schon überlegen, warum ist es bei uns so häufig? Denn der Mensch ist offensichtlich dazu gedacht, bis zu 100 oder 120 Jahre lang aufrecht und gesund und fit durchs Leben zu schreiten und dann an seinem Lebensabend im Rahmen seiner Familie zu sterben und nicht, indem man gestresst durchs Leben läuft, viel sitzt, bloß nicht in die Sonne gehen, Mikroplastik in der Ernährung, voll mit Pestizide, Antibiotika, Medikamente, Spritzen, das wird ja alles nicht zur Gesundheit beitragen. Das heißt, 5 Wege, wie man sich gesund halten kann. Aus meiner Sicht ist zum einen natürlich die Wirbelsäule möglichst von seinem physischen Druck befreien. Das ist für mich eines der essentiellen Dinge. Als zweites ist der Tiefschlaf ganz wichtig, dass man wirklich jede Nacht seine gute Mütze voll Schlaf bekommt. Vor allen Dingen die Tiefschlafphasen sind die Phasen, wo der Parasympathikus Gewebe regeneriert. Dann haben Sie die Ernährung, die ist natürlich wichtig. Dann müssen Sie emotional ausgeglichen sein. Wenn Sie nicht emotional ausgeglichen sind, sondern irgendwo gestresst sind, sei es mit Partner oder Familie, Eltern, Kinder, Arbeit oder sonst was, dann wird das eine Auswirkung auf Ihre Gesundheit haben. Und zum Schluss täglich Bewegung und möglichst auch Sport. Das ist das, wovon unsere Gewebe auch abhängig sind, von Belastung. Dafür sind wir einfach gebaut.
Ist Altern eine Krankheit?
Würde ich nicht sagen, es betrifft uns ja alle. Ich habe gelesen über die Hunza, wie gesagt, in Nordpakistan, in Kaschmir. Da wird es, bis man 80 ist, gilt man als jugendlich. Die Männer arbeiten, bis sie 100 sind, teilweise noch auf dem Feld. Und erst ab 100 wird man als Autoritätsperson im Dorf angesehen. Und wenn ich mir unsere Gesellschaft anschaue, dann sind die 100-Jährigen nicht mehr die, auf die wir hören. Und dieses gesamte Bild, wie wir leben, hat sich so dermaßen verändert gegenüber dem, was ursprünglich für uns als Spezies auf dieser Welt gedacht war, dass je weiter wir uns von dieser natürlichen Idee entfernen, desto mehr, glaube ich zumindest, machen wir unsere eigene Physiologie kaputt. Weil so sind wir einfach nicht gedacht für diesen Planeten.
Ja, was ist es genau, das im Alter sich am oder beim Menschen körperlich ändert gegenüber dem, was zuvor Jugendlichkeit ausgemacht hat?
Es gibt ja verschiedene Ideen dazu. Zum einen gibt es ja unsere Chromosomen, die im Laufe des Lebens diese, wenn man sich ein Chromosom wie ein Schnürsenkel vorstellt und zum Schluss diese kleine Plastikkappe da drauf ist, dann wird die Plastikkappe von den Chromosomen im Laufe des Lebens kürzer. Das heißt das Telomer. Und wie gut diese Telomerreduktion aufgehalten wird im Laufe des Lebens, ist ein Anzeichen dafür, wie gut man altert oder wie langsam man altert. Es ist aber vielleicht auch ein bisschen mehr als das. Und da kommen wir wieder auf den emotionalen, physischen und chemischen Stress, weil durch eine chronische Stresssituation, sei es durch meine Wirbelsäule, sei es durch ein chemisches Mittel, was ich zu mir nehme, oder durch eine schlechte Ernährung oder eben durch ein emotionales Problem, werde ich auch eine verringerte Immunfunktion haben. Und dieses Altern vom Immunsystem hängt auch davon ab, wie stark mein Lebensstress im Laufe der Zeit kumuliert. Und wer mit 70 ein Leben voller Stress geführt hat, der wird anders altern als jemand, der diesem Stress nicht ausgesetzt war. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Beitrag zum Altern.
Stichwort Schlafen, Stichwort Essen, Stichwort Bewegung. Beim Schlafen, beim Essen, bei Bewegung. Was ist so Ihre Empfehlung? Was soll der Mensch versuchen zu erreichen? Was ist gut für ihn? Und wo soll er sich abwenden? Was ist ganz schlecht? So ein paar Stichworte, die vielleicht helfen, so ein bisschen, die man selber so abarbeiten kann.
Das ist natürlich ein Riesenthema, aber ganz grundsätzlich sollte man während der Nacht schlafen, nicht tagsüber. Man sollte irgendwo zwischen 6 und 7,5 Stunden schlafen. Und am besten ist es auch rein physiologisch, wenn man vor 11 Uhr abends ins Bett geht, weil die Tiefschlafphasen dann besser mitgenommen werden. Und wie gesagt, diese Tiefschlafphasen sind die Phasen, wo der Körpergewebe regeneriert. Das heißt, wenn Sie Sport gemacht haben am Tag, das ist ein sympathischer Stress für den Körper, und dann werden Sie in den Tiefschlafphasen parasympathische Gewebeheilung praktizieren. Und das bedeutet beispielsweise, dass der Muskel wächst oder dass der Knochen härter wird oder die Gelenkflächen stärker werden oder die Sehnenansätze. Das heißt, diese 7,5 Stunden Schlaf nachts sollten auch ausreichend dafür sein, dass Sie tagsüber sich fit fühlen. Wenn Sie sich nicht fit fühlen, dann haben Sie nicht diese Schlafqualität, und dann müsste man da ansetzen. Was die Ernährung betrifft, gibt es ganz, ganz viele Studien zu veganer Ernährung, vegetarischer Ernährung oder mit Fleisch. Und die überwiegende Anzahl von Studien zeigt, dass es gesünder ist, weniger Fleisch zu essen und sich hauptsächlich vegan oder auch vegetarisch sich zu ernähren. Allerdings, was diese Studien nicht berücksichtigen, ist die Qualität des Fleisches. Dazu habe ich leider nichts gefunden. Es wird immer nur von Fleischverzehr allgemein berichtet. Das Problem ist, wenn Sie ein Tier zu sich nehmen, also Essen, das voller Hormone ist, das vollgespritzt wurde mit Antibiotika, was in einem Käfig gehalten wurde, dass es sich noch nicht mal hinlegen kann zum Schlafen, dann werden Sie das Fleisch eines hochgestressten Tieres zu sich nehmen. Und das ist was anderes, als wenn ich mit meinen Indianerfreunden in der Prärie einen Büffel erlege und dann gemeinschaftlich abends am Feuer dieses sonst gesunde Tier verzehre. Und diesen Unterschied muss man, denke ich, machen. Also ich glaube nicht prinzipiell, dass Fleisch oder tierische Produkte schlecht für uns sind. Es kommt aber schon darauf an, welche Qualität die Ernährung hat, die wir zu uns nehmen. Denn wir brauchen Mineralien, wir brauchen Vitamine, wir brauchen Aminosäuren und Fettsäuren, damit unsere Zellen das bekommen, was sie brauchen. Wenn ich ein verarbeitetes Essen voll mit Mikroplastik zu mir nehme, das nur aus Weißmehl besteht, dann habe ich zwar ein Sättigungsgefühl, aber meine Zellen verhungern trotzdem, und dann werden diese Zellen auch nicht gut funktionieren, und dann wird auch das Altern schneller vorangehen.
Also Stichwort Dinkelmehl, dunkel ist besser als Weizenmehl, hell?
Das, was Nährstoffe enthält, ist grundsätzlich besser. Es gibt ja auch Studien zu, wie man Brot herstellt. Beispielsweise, und ich komme jetzt schon wieder auf die Hunza zu sprechen, aber die lassen ihr Brot zum Beispiel lange fermentieren. Das heißt, sie machen ihr Brot, lassen es etwas länger stehen, damit die Bakterien in diesem Brot das Gluten sozusagen zersetzen. Und dann haben die praktisch glutenfreies Brot und essen das und haben auch überhaupt keine Glutenintoleranz. Die kennen das so auch gar nicht. Und durch diesen Industrialisierungsprozess und durch die Schnelligkeit von Produktherstellung heutzutage ist das nicht jedem Bäcker gleich möglich, so lange zu warten, bis das Brot verkauft wird. Und deswegen haben wir im Schnitt auch höhere Gluten Konzentration bei uns in den Getreideprodukten.
Also glutenfreies Brot, ist es gesünder für den gesunden Menschen eigentlich?
Die Studien, die ich zumindest dazu gefunden habe, zeigen, dass Gluten eine Entzündungsreaktion im Darm prinzipiell auslösen kann. Diese Glutenintoleranz hat, glaube ich, mehrere Gründe und kann ich jetzt auch nicht in ein paar Minuten erklären, aber grundsätzlich scheint es tatsächlich so zu sein, dass eine glutenarme oder eine glutenfreie Ernährung zumindest für den Darm etwas stressfreier abläuft.
Jetzt fehlt uns noch die Bewegung. Was ist gut? Krafttraining, Ausdauertraining, in welchem Umfang? Und vielleicht beim Impfen, das Sie vorhin erwähnt haben, welche Impfungen sind gut, welche soll man lieber weglassen?
Zur Bewegung. Prinzipiell, denke ich, sollte man sich jeden Tag bewegen. Es wird diese allgemeine Empfehlung von, ich glaube, 3x20 bis 30 Minuten spazieren gehen pro Woche gegeben. Und das ist sicher auch nicht ganz verkehrt. Ich persönlich bevorzuge es, dass ich mich jeden Tag bewege, wenn ich es kann, wenn ich es zeitlich hinbekomme. Das, wofür wir gemacht sind, sind zum einen zu joggen, laufen. Wir sind einfach Lauftiere. Und zum anderen denke ich, dass wir auch Kraft aufbringen können. Das, was einem Spaß macht, denke ich. Und dass man sich einfach belastet, dafür sind Muskeln und Gelenke da, dass man etwas damit anfängt. Ich habe auch nichts prinzipiell gegen Schwimmen oder Radfahren oder Inlineskaten oder sonstige Sportarten, auch Ballspiel-Sportarten sind sicher kein Problem. Aber es sollte etwas sein, was einem Freude macht. Ich habe auch kein Problem damit, dass es irgendwas Soziales an sich hat. Ich war früher im Volleyball- und Basketballverein. Das hat mir rein aus sozialen Gründen schon Spaß und Freude gemacht. Darauf habe ich mich immer gefreut. Und das ist sicher auch was Gutes.
Ja. Ja, und beim Impfen, was, wie gesagt, soll man, was soll man weglassen?
Das Impfthema ist ein Riesenthema und hätten Sie mich vor 5 Jahren gefragt, hätte ich Sie wahrscheinlich mit großen Augen angeschaut und gesagt, natürlich soll man alles impfen. Mittlerweile kommen immer mehr Berichte und auch Studien ans Licht, die, sagen wir mal, nicht ganz unkritisch gegenüber Impfungen sind. Und ich selbst bin jetzt kein Impfexperte und möchte auch nicht so gesehen werden. Allerdings ist nicht alles am Impfen nur eine kleine Spritze. Es gibt auch Dinge, die da passieren, und das ist in vielen 100 Studien schon belegt worden, die vielleicht nicht so vorteilhaft sind. Aber man muss sich nur vorstellen, dass in den USA ein Kind in den ersten 18 Lebensjahren 72 Impfdosen von 17 verschiedenen Impfungen bekommt und noch über 300 Impfungen in der Pipeline sind, die noch zusätzlich appliziert werden sollen. Angefangen von einer Hepatitis B-Spritze am Tag der Geburt und einer Vitamin-K-Spritze, die prophylaktisch fast jedem Kind gegeben wird am Tag der Geburt. Und beide enthalten unter anderem auch Schwermetalle. Und einem Säugling Schwermetalle in den Muskel zu spritzen, ich glaube, da muss man auch kein Experte sein, dass das nicht nur Vorteile haben kann. Und das Problem ist, dass fast alle Impfungen auch zusätzliche Stoffe beinhalten, die aus rein physiologischer Sicht nicht vorteilhaft sind. Sie sind deswegen drin, weil sie eine Immunantwort stimulieren sollen. Aber dass sie nicht zu 100% gesund sein können, das hat sogar der oberste Gerichtshof der USA hat das ja auch schon schriftlich bestätigt, dass eine Impfung nicht zu 100% sicher sein kann. Das ist ja ganz klar, dass wenn Sie 1000 Menschen haben und jeder bekommt eine Vitamin-C-Spritze, wird nicht jeder gleich reagieren. Wenn Sie 1000 Leuten eine Blutdrucktablette geben, wird auch nicht jeder gleich reagieren. Und wenn Sie 1000 Leute impfen, wird auch nicht jeder gleich reagieren. Und das sehen wir jetzt auch gerade in diesen Corona-Impfstudien, wo ja auch schon Dinge passiert sind, die zwar den Impfungen nicht zugeschrieben werden, aber es passt schon zu dem, was in vielen Studien erwähnt wird.
Dr. Matthias Mayer bei uns bei Radio Free FM in der Plattform. Herr Dr. Mayer, wie kann man Sie erreichen im Internet oder telefonisch oder was Sie
also
jetzt noch sagen wollen?
Das heißt Impulse Health Management, also auf Englisch Impulse Gesundheitsmanagement. Wir sind am Ehinger Tor lokalisiert, hier in Ulm. Und da sind wir von 9 bis 19 Uhr telefonisch erreichbar oder auch per E-Mail.
Dann sage ich vielen herzlichen Dank, dass Sie uns ein bisschen aufgeklärt haben über ganzheitliche Medizin. Haltungsschäden vermeiden, eine gute Wirbelsäule ist wichtig und Stress vermeiden und ein bisschen Spaß haben bei dem, was man macht. Ich glaube, mit der Botschaft können wir uns in Ehren verabschieden. Herzlichen Dank fürs Dasein.
Vielen Dank.
Friedrich Hock sagt auch danke fürs Zuhören und wir hören noch ein bisschen Musik von James Taylor. Er sagt, you've got a friend. Ich denke, in Radio Free FM haben Sie einen guten Freund und wenn Sie einen guten Arzt suchen. Sie wissen jetzt wo.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.